Heute will ich euch einführen in die wundervolle Welt der Comics. Als großer Comic-Fan persönlich lese ich nicht nur viel Comics, sondern ich lerne auch gerne über Comics. Vor allem die Geschichte von Comics, aber das liegt vermutlich eher daran, weil ich auch ein Geschichtsfan bin und von allem immer die Geschichte wissen muss. Und heute mache ich das zu eurem Problem und erzähle euch die Ursprünge des modernen Comicbuches. Tatsächlich bin ich nicht die Einzige, die sich mit der Geschichte des Comicbuches als solches befasst. Eingeteilt wird das Ganze in verschiedene Ages oder Epochen, wenn man so will. Und beginnen tut es mit dem Platinum Age oder der, die von 1897 bis 1938 anhielt. In dieser Phase haben wir noch nicht wirklich etwas, was man mit dem heutigen Comicbuch vergleichen kann. Dank Fortschritten in der Technologie des Druckens kommt es zur Verbreitung von verschiedenen Zeichnungen. Diese werden gerade zu Beginn für Zeitungen, Magazine oder Flugblätter angefertigt und es bilden sich aber auch schnell eigene Bücher raus, die Geschichten erzählen, mit daneben illustrierten Bildern. Mit den heutigen Comics ist es noch nicht komplett zu vergleichen, aber die frühesten dieser Ableger kommen tatsächlich auch aus Europa. Und zu nennen sind da zum Beispiel The Yellow Kid, was 1897 in Großbritannien rauskam, oder natürlich im deutschen Bereich Max und Moritz, das von Beginn an auch Zeichnungen hatte und demnach durchaus auch als Comic gewertet werden kann. Aber an sich sind diese frühen Comics eben noch nicht vergleichbar mit den heutigen Comics, wo über viele verschiedene Ausgaben lange Geschichten erzählt werden. Die Art, wie erzählt wurde, ist vor allem noch recht anders. Zum Beispiel gab es noch keine Sprechblasen oder ähnliches. Das entwickelte sich später, als es kleine Comic-Strips gab. Das sind diese kleinen Paneele in Zeitungen, wo dann meistens über vier Paneele eine kurze, witzige Geschichte erzählt wird. Bekannt kennt es sicher von Garfield oder ähnlichen kleinen Comics. Diese fanden schon früh Einzug in Zeitungen und viele von denen sind bis heute noch ikonisch. Ich meine, Peanuts kennt man vermutlich, erschien 1950 erstmal in Zeitungen, ist heute ein komplettes Franchise. Ähnlich mit The Addams Family, was noch früher erschien, 1938, und wir alle kennen den Erfolg von den Wednesday heute hatte auf Netflix. Neben denen erschienen auch andere weniger bekannte Charaktere, die immer wieder in diesen vier Paneelen auftauchten, zum Beispiel Dick Tracy, der 1931, also nochmal früher erschien, und der sogar später einen Film erhielt, der, um ehrlich zu sein, ziemlich okay war. Und diese kleinen Strips wurden dann irgendwann auch in Büchern als Ausgabe veröffentlicht, weil natürlich auch die Menschen, die die Zeitung publizierten, merkten, wie beliebt diese kleinen Zeichnungen sind, vor allem bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen. Und so wurden dann die ersten Comic-Bücher verkauft, in denen diese gesammelt wurden. Diese haben trotzdem noch keine Ähnlichkeit mit vermutlich den meisten der Comics, die wir heute kennen. Das geschah erst später, nämlich 1938, womit auch das Ende des Platinum-Zeitalters und der Beginn des sogenannten goldenen Zeitalters der Comic-Bücher erreicht wird. Dieser Comic ist Action Comics Nummer 1 und gleich werde ich ein bisschen darauf eingehen, warum dieses Buch geschichtlich wichtig ist und auch, was eigentlich da drin zu sehen ist. Denn ich glaube, das wissen die meisten eigentlich nicht. Vielleicht haben einige schon das Theme, das eben gespielt haben, erkannt. Das ist das Superman-Theme, das seit den ersten Filmen eigentlich durchgängig in jedem seiner Filme verwendet wird, in jeweils moderner Anpassung und einigen Abweichungen. Denn darum geht es tatsächlich bei Action Comic Number 1. Das ist, was es so wichtig macht. Das ist der Beginn des Superhelden-Comics. Und auch wenn Comics natürlich nicht nur Superhelden sind, ist es doch das, was das Comic-Genre groß gemacht hat. Tatsächlich war Action Comic Number 1 ein Sammelbuch. Das heißt, es gab mehrere kleine Geschichten, insgesamt 9, die auf etwas über 60 Seiten erzählt wurden. Diese wurden meistens nicht komplett zu Ende geführt, sondern ganz am Ende hat sich ein kleines Feld befunden mit To be continued in der nächsten Ausgabe. Insgesamt kostete das Ganze 10 Cent, was heute ungefähr 2 Dollar sind. Dieser Comic erschien am 18. April 1938 und wurde veröffentlicht von National Elite Publications. Heute ist das Ganze DC. Der Comic war ein Riesenerfolg, er musste mehrmals neu aufgelegt werden und dieser Erfolg wurde später fortgesetzt, nicht nur mit reinen Action-Comics, die heute über 1000 Ausgaben haben, fortlaufend seit Action-Comics Number One in 1938 mit einer kurzen Pause zwischendrin. DC bzw. National Elite Publications baute auf diesen Erfolg auf und releaste weitere Hefte, wie zum Beispiel Detective Comics, die sich auf Kriminalfälle und Detektivarbeit bezogen und in denen auch Batman das erste Mal auftauchte. Auch Wonder Woman tauchte in dieser Zeit das erste Mal auf und sprach so auch Frauen an. Währenddessen erschienen aber auch einige andere große Comicbuchhelden das erste Mal. Vor allem zu nennen ist hier Captain America vom heutigen Marvel. Aber ich habe jetzt immer noch nicht erwähnt, was in diesem Comic vorkam. Action Comics Number One ist nicht wirklich aussagegebend. Ich habe erzählt, es gibt 9 Geschichten und in einer von diesen kommt Superman vor. Tatsächlich ist die erste Geschichte auch Superman. Dieser ist sogar auf dem Cover zu sehen. Superman wurde geschrieben von Joe Shuster und Jerry Siegel, die allerdings bald darauf die Rechte an Superman für gerade mal 120 Dollar verkauften. In diesem ersten Ausgabe, beziehungsweise im ersten kleinen Kapitel, erzählen sie die Ursprung von Superman und wie er Menschen hilft. Tatsächlich besiegt er dabei noch nicht wirklich Bösewichte, auch wenn es sozusagen Bösewichte gibt. Die erste gute Tat, die er macht, ist, dass er eine unschuldige Frau vor dem Todesurteil rettet, indem er Beweise findet, die dafür sprechen, dass sie es nicht getan hat, diese dann zu dem Gouverneur bringen muss, ihn mitten in der Nacht wecken muss, damit dieser anrufen kann, bei dem Gefängnis und das Todesurteil absagen kann. Das klingt jetzt nicht wirklich wie eine moderne Superheldengeschichte, aber ich finde diesen Ursprung interessant, weil er einfach irgendwie das zeigt, wofür Superhelden stehen sollten, Menschen helfen. Das sieht man auch danach noch, wo er dann zuerst ein paar Mafiose davon abhält, Lois Lane zu kidnappen und danach einen korrupten Senator dabei beobachtet, wie er mit Lobbyisten zusammenarbeitet und nun Beweise sammelt, um die nicht um gegen den Senator vorzugehen, sondern um die in der Zeitung zu veröffentlichen, für die er arbeitet, um so die finsteren Machenschaften, die hinter den Kulissen sich abspielen, in die Öffentlichkeit zu bringen und eben so für Gerechtigkeit zu sorgen. Hier sehen wir vermutlich den Ursprung des modernen Comicbuch-Heroes, denn er hat Superkräfte, aber er kann noch nicht fliegen, er hat keinen Hitzeblick. Wir wissen noch nicht mal, dass er gegen Kryptonit anfällig ist oder dass auch nur irgendeine bekannten Bösewichte taucht irgendwie auf. Trotzdem steht er schon für all das, wofür Superhelden stehen sollten. Gerechtigkeit und Menschen helfen, gegen systematisches Böse auch kämpfen, nicht nur den Bösewicht der Woche. Vielleicht gerade deswegen war dieser Comic so erfolgreich und es wird vor allem Superman und diesem ersten Comic zugeordnet, dass Action-Comics so erfolgreich waren. Neben der Superman-Geschichte tauchen noch mehrere andere kurze Geschichten auf, die größtenteils nicht in Action-Comic Number One zu Ende geführt werden, sondern in den nächsten Bänden weitergeführt werden. Diese alle an sich durchzugehen, würde vermutlich zu lange dauern. Also möchte ich stattdessen ein paar meiner Observationen teilen, die ich hatte, während ich gelesen habe. Zum einen ist neben Superman noch ein anderer Held anzutreffen, der damals vielleicht nicht als Superheld gegolten hat, heute allerdings immer noch in DC Comics vorkommt, auch als Superheld, auch wenn er mittlerweile von seiner Tochter durchaus an Erfolg und Bekanntheit überflügelt wurde. Die Rede ist von dem Magier The Terror, der in diesem ersten Comic einen Zugüberfall aufhält. Besonders beeindruckend ist die Geschichte vor allem im Vergleich zu der von Superman noch nicht. Es ist trotzdem interessant, dass dieser Charakter es geschafft hat, bis in die moderne Zeit zu überleben. Obwohl er damals, ähnlich wie Superman, noch wesentlich weniger Kräfte besessen hat und seine Magie noch deutlich weniger prominent oder mächtig war. Neben diesen 2 Superheldengeschichten finden wir außerdem einen Western, der recht stereotypisch war, aber auch nicht schlecht und eine der wenigen Schwarz-Weiß-Comics in diesem Heft ist. Zudem finden wir eine Kurzgeschichte, die eben 2 Seiten lang ist, im nächsten Heft fortgeführt wurde und nur 2-3 Illustrationen pro Seite hatten, statt komplett mit Bilder und Text erzählt zu werden. Zudem finden wir die Geschichte eines Boxers, eines Ölmilliardärs auf Reisen, eines Reporters. In diesem gibt es dann auch noch eine Geschichte, die historisch die Abenteuer des Marco Polo wiedergibt, eben in Comicbuchform. Das sind im Grunde die Hauptkategorien, die es dazwischen gibt. Und im Grunde kann man sagen, dass die meisten dieser Geschichten starke amerikanische Männer sind, die sich gegen Ungerechtigkeit in irgendeiner Form einsetzen und sich meistens durch ihre heroischen Fertigkeiten, meistens ihre Stärke, manchmal auch ihren Verstand, hervortun. Das klingt jetzt alles erstmal sehr positiv, aber tatsächlich hatte ich auch einfach ein paar Probleme beim Lesen, die es sehr schwer gemacht haben, diesen frühen Comic zu genießen. Da ist zum einen der Rassismus, der sehr deutlich hervortritt in vielen der Geschichten. Vor allem Stereotype von Wilden, die auf Inseln oder in Gebirgen leben und keinen Kontakt zur Außenwelt haben und sofort angreifen, werden hier gezeigt. Wir haben einen indischen Charakter, der praktisch eine subversive Rolle einnimmt und einen weißen Charakter die ganze Zeit als Meister bezeichnet. Das alles macht es dann irgendwie teilweise schwer, diese Comics zu genießen, ohne sie komplett kritisch zu hinterfragen. Und das ist nicht das Einzige. Hinzu kommt, dass so gut wie kaum Frauen vorkommen. Und ich meine das nicht nur in Form von, oh, es gibt keine Frauenhauptcharaktere in einer dieser Geschichten. Gerade mal 3 dieser Geschichten beinhalten Frauencharaktere mit Sprechrollen. In einem von denen ist sie aktiv die Bösewichtin. In Superman ist sie vermutlich am ausgeglichensten, wo sie deutlich komplexere Sachen hat, mit denen sie sich beschäftigt, einen Job hat und allgemein auch positiv dargestellt wird, selbst wenn sie Clark Kent romantisch ablehnt. In der letzten haben wir dann eine Art Antiheldin, die zuerst fälschlich denkt, dass der Protagonist böse ist, wegen eines Missverständnisses am Ende dann aber die Wahrheit einsieht und so zumindest auch nochmal ein bisschen an Komplexität und Realismus in ihrer Charakterisierung hat. Trotzdem sorgen diese ganzen Aspekte ein bisschen dafür, dass der Comic vor allem für moderne und vermutlich auch nicht männliche und nicht weiße Leser schwer zugänglich sind. Gerade deswegen freut es mich so, dass seitdem Comics wesentlich inklusiver wurden und die Industrie sich wesentlich mehr geöffnet haben. Trotzdem gab es tatsächlich einen Aspekt, wo Comics immer schon recht inklusiv waren. Und das ist der religiöse. So wurde zum Beispiel Superman, geschrieben von Joe Shuster und Jerry Siegel, von den Kindern von jüdischen Immigranten geschrieben. Denn tatsächlich wurden viele der frühen Comics geschrieben von Menschen mit eben jenem kulturellen und religiösen Hintergrund. Es ist kein Zufall, dass zu Beginn der Comicbücher viele Schreiber und Zeichner tatsächlich einen jüdischen Hintergrund hatten. Das liegt zum einen natürlich an historischen Ereignissen. Ab den 30er Jahren flohen zunehmend jüdische Flüchtlinge und Familien aus Europa, vor allem natürlich aus Deutschland, nach Amerika. Gleichzeitig fanden vor allem in kreativen Feldern, vor allem die Kinder von Immigranten, wenig Arbeit in kreativen Berufsfeldern. Das einzige Feld, das Möglichkeiten bot, hier einzusteigen, war die Comicindustrie. Immerhin war die gerade erst gegründet worden, 1938. Und dabei waren in diesem Feld sogar direkt von Anfang an wichtige Figuren jüdische Ursprungs. Ich hatte eben erwähnt, dass die Erschaffer von Superman beide jüdischen Ursprungs sind. Ihre Eltern waren beide Immigranten aus Europa. Und es wird oft heute diskutiert, dass die Geschichte von Superman basiert ist auf die von Moses aus dem Alten Testament. In dieser wird Moses aus seiner Heimat verloren, schwimmt den Fluss lang, wird von anderen, den Ägyptern, aufgenommen, wie ihr ihn behandelt und in einem neuen Leben aufgezogen. Dasselbe gilt für Superman. Sein Heimatplanet wird zerstört, er kommt auf die Erde, wo er aufgenommen wird und dort als ein Mensch großgezogen wird. Gleichzeitig spiegelt die Geschichte auch die doppelte Identität wider, die Immigranten oft eingenommen haben. Man hat nach außen versucht, sich an die amerikanische Lebensweise anzupassen, man sprach Englisch. Viele der Comicbuchschreiber änderten sogar ihren Namen. Darauf werde ich gleich nochmal eingehen. Vor allem aber war der Unterschied zwischen wie man sich innerhalb seiner Familie verhielt, wo man probierte, seine Kultur zu bewahren, seine Sprache jüdisch zu bewahren und wie man sich nach außen gab als immigrierter amerikanischer Bürger, wo man möglichst probierte, kulturlos zu erscheinen. Und diese Doppelidentität spiegelt sich eben auch in Clark Kent wieder, der Clark Kent in seinem normalen Leben ist, und Superman, was seine jüdische Herkunft widerspiegelt. Und auf diese Weise haben wir praktisch diese Dualidentitäten von Superhelden, die vermutlich für viele Immigranten damals Norm war. Und tatsächlich ist dieses Art Doppelleben, das Superman, aber auch Superhelden führen, nicht nur auf Immigranten zu übertragen, sondern eigentlich auf viele marginalisierte Gruppen. Am deutlichsten wird es vermutlich bei den X-Men, die oft verwendet werden, um zum Beispiel als Allegorien für queere Menschen, für Menschen mit physischen oder geistigen Behinderungen einzustehen oder andere marginalisierte Gruppen. Am deutlichsten wird natürlich gerade der jüdische Raum, die jüdische Kultur, gerade bei den X-Men, weil deren Hauptgegenspieler Magneto auch ein Überlebender des Holocaust ist. Geschrieben wurden die X-Men natürlich auch von jüdischen Creatoren, Jack Kirby, Stan Lee und Martin Goodman. Vermutlich wissen die meisten nicht mal, dass es sich hierbei um jüdische Creator handelt. Interessant ist auch, dass von niemandem das die ursprünglichen Namen war, sondern alles Aliase, die sie annahmen, um sich vor Antisemitismus zu schützen. So hieß Jack Kirby ursprünglich Jack Jakob Kurzburg. Oder Stan Lee hieß ursprünglich Stanley Martin Lieber. Selbst Martin Goodman hieß ursprünglich Mo Goodman. All diese Änderungen, um sich dem amerikanischen Leben anzupassen. Und das ist kein Einzelfall. Es gibt viele verschiedene Künstler, vor allem zu der Zeit, die sich eben diesen unterliefen und auch nach außen und in diesen Comics oft auch dieses jüdische Erbe teilweise ausblendeten. Andere wiederum gingen mehr darauf ein, wie vor allem Superman. Gucken wir uns jedoch zum Beispiel Batman an, der von Bob Kane oder Bob Kahn und Bill Finger, ursprünglich Bill Melton, erschaffen wurde. Bei diesen sind die jüdischen Züge nicht mehr wirklich zu erkennen. Allerdings gibt es natürlich nicht nur Comic-Creator aus dem Beginn der Comic-Zeit und auch nicht nur aus den USA. Nein, selbst in neuerer Zeit, bis heute eigentlich, ist die Comic-Industrie ein guter Ort für Menschen mit verschiedenen Religionen, um eben kreative Arbeit zu leisten. Aber auch, um sich mit ihrer Religion und ihrer Herkunft auseinanderzusetzen. Ein gutes Beispiel dafür ist Art Spiegelman, der den Comic Maus illustrierte und schrieb, welcher 1986 kam der erste Band und 1992 der zweite Band herauskam. In dem erzählte die Geschichte seines Vaters Vlad, der eben Holocaust-Überlebender war und sich damit auch mit seiner jüdischen Erbe auseinandersetzt. Gerade deswegen finde ich es vielleicht auch so interessant, über diesen ersten Comic und den Beginn der Comics an sich zu reden. Comics waren schon immer irgendwie politisch und sie werden es vermutlich auch immer sein, wie die meisten Medien irgendwie immer politisch sein werden. Und sie waren auch immer gut eine Warnung vor Krieg. So wurde zum Beispiel der erste Anti-Kriegs-Comic auch von einem Juden geschrieben, von Harvey Kurtzman, der mit Frontline Combat und Two-Fisted Tales in den 50er und 60er sich aktiv gegen kriegerische Auseinandersetzungen aussprach. Selbst Captain America wurde ursprünglich erschaffen von Jack Kirby als eine Reaktion auf den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und gerade eben auch auf das Schicksal, das vielen Juden in Deutschland widerfahren ist. Damit haben wir jetzt also geklärt, wo der Ursprung der Comicbücher liegt. Aber der Ursprung ist ja nicht alles. Seitdem sind Comics viel diverser geworden. Wir betrachten die Medien, die Geschichten, die wir konsumieren, lesen, erfahren, wesentlich kritischer. Wir haben wesentlich mehr schwarze Charaktere, wir haben mehr Frauencharaktere, wir haben eine Unzahl an queeren Charakteren und ich liebe sie alle. Deswegen hoffe ich, dass wenn ich das nächste Mal hier bin, ich vielleicht mehr über einen Comic reden kann, der ein bisschen schöner ist, ein bisschen mehr Spaß macht zu lesen. Auch wenn es vermutlich keinen oder nur wenige ikonischere Comics gibt als Action Comics Number One.